온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
온다.
깨온다.
스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hola, wir begrüßen euch zum Onda-Info Nummer 294. Vor zwei Wochen hatten wir über eine bevorstehende Gesetzesabstimmung berichtet. Es ging um die Entkriminalisierung von Abtreibung in Uruguay. Wie die Abstimmung ausgefallen ist und wie es weitergeht, hört ihr in der ersten Nachricht. Anschließend werden wir zwei Onda-Vivas vorstellen, die bereits per Livestream gesendet wurden. Die jüngste Sendung beschäftigt sich mit Humanexperimenten in Guatemala und Deutschland.
Ist ein wissenschaftliches Experiment an einem oder mehreren Menschen.
Und beim zweiten Onda Viva konnten wir die Brüder Cerezo aus Mexiko bei uns im Studio willkommen heißen.
Im Jahr 2001 wurden sie verhaftet.
Alle Onda Vivas sind auch vollständig auf unserer Homepage nachzuhören und stehen dort auch zum Download bereit. Zwischen den Beiträgen gibt es Musik und noch einen Leckerbissen.
Eine politische Ikone und für viele, die sich im letzten Jahrhundert der Frauenemanzipation verschrieben haben, ein Vorbild.
Uns wird der Graphic Novel über die Fotografin, Schauspielerin und Revolutionärin Tina Modotti vorgestellt und ordentlich schmackhaft gemacht. Guten Appetit wünschen euch eure Ondistas. Knapper Erfolg gegen moralische Waffen. Bereits im Jahre 2008 stimmte das uruguayische Parlament für eine Legalisierung der Abtreibung. Das Veto des damaligen Präsidenten Tabaré Vázquez reichte jedoch aus, die Gesetzesreform zu kippen. Am vergangenen 25. September stand nun eine überarbeitete Version der Reform erneut zur Abstimmung. Diesmal ging es nicht um eine Legalisierung, sondern um die Entkriminalisierung von Abtreibung. Während die hauptsächlich männlichen Politiker von 10 Uhr morgens bis mitternachts Meinungen austauschten, demonstrierten draußen die Frauen. Nach dem Motto, während sie die Bedingungen aufzeigen, zeigen wir unsere Körper, bemalten viele Frauen ihre nackten Körper und forderten vehement das Recht ein, über ihren Körper selbst zu entscheiden. Auch die religiös geprägte Bewegung für das Leben, die sich gegen Abtreibung ausspricht, hat in der Nacht zuvor eine Demo mit etwa 1000 Teilnehmenden organisiert. Die Gesellschaft ist gespalten. Zwar geben 51% der uruguayischen Bevölkerung an, für die Entkriminalisierung der Abtreibung zu sein, doch die 34%, die dagegen sind, drücken dies auch heftig aus. Im Publikum der Parlamentsdebatte saßen auffällig viele junge Menschen in gelben T-Shirts, ein Symbol der Bewegung für das Leben. Auch rechte und konservative Politiker hielten während ihrer moralischen Ansprachen mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Javier García von der Nationalen Allianz instrumentalisierte das Lied Guricitos des linken Liedermachers Daniel Viglietti für seine Zwecke. In dem Lied werden alle Kinder, ob arm oder reich, in dieser Welt willkommen geheißen. Seine Parteikollegin Maria del Carmen Pereira zeigte Ultraschallbilder, auf denen ein Fötus vermeintlich mit seinem Händchen winkt. Weitere Vertreter der Rechten zitierten Bibelverse und gaben sich Verschwörungstheorien hin. Nach denen sei Abtreibung eine von den USA ausgehende internationale Strategie, um das Bevölkerungswachstum zu stoppen. Die Todesfälle durch Abtreibung, die Nöte und Wünsche der Betroffenen hingegen, hatten in ihren Reden keinen Platz. Um Mitternacht, viele Abgeordnete hatten ihre Stimme ihren Vertretern überlassen, fiel schließlich die knappe Entscheidung. 50 Abgeordnete stimmten für, 49 gegen die Gesetzesreform. Damit muss das neue Gesetz nun den Senat passieren. Gelingt dies, wird sich Präsident Mujica nicht dagegen stellen.
No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no
soy tu gobierno ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente de esas que son fieles.
Frauenorganisationen und Aktivistinnen für die Legalisierung der Abtreibung stehen dem neuen Gesetzesentwurf jedoch auch kritisch gegenüber. In einem Artikel der linken Tageszeitung La Diaria wird dem Gesetzesentwurf, den wir im letzten Onda-Info vorstellten, Bevormundung der Frauen vorgeworfen. Zwar sei es richtig, dass Frauen, die eine Abtreibung vornehmen möchten, Beratung und Information benötigen, so der Autor Marcelo Pereira, jedoch nicht in der angedachten Form. Er kritisiert, dass den Frauen nicht zugetraut wird, allein eine Entscheidung treffen zu können, sondern dazu gezwungen werden, sich vor eine Kommission zu setzen, deren Ziel es unter anderem ist, Schwangere von einer Abtreibung abzubringen. Dieser Ansicht ist auch Alma Fernandez, Gleichstellungsbeauftragte des gewerkschaftlichen Dachverbands PCNT.
Es muy difícil para una mujer cuando decide abortar ir a una comisión que nosotros le llamamos.
Es ist sehr schwierig für eine Frau, wenn sie sich für eine Abtreibung entscheidet, zu einer Kommission zu gehen, die wir Inquisitionstribunal nennen, und die uns in die Bedenkzeit schickt. Wenn wir es jedoch außerhalb dieses vorgesehenen Weges machen, geraten wir mit dem Gesetz in Konflikt.
Marta Agunin von der NGO Mujer y Salud, Frau und Gesundheit, kritisiert weiterhin, dass das vorgesehene Prozedere in den ersten 12 Schwangerschaftswochen kaum zu schaffen sei. Und sieht die Gefahr, dass Frauen wieder in den strafbaren Raum gedrängt werden.
Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.
Der Titel unserer heutigen ausschließlich deutschsprachigen Sendung ist Menschen als Versuchsobjekt, Humanexperimente in Deutschland und Guatemala. Unsere Gäste heute Abend in das Studio sind zwei Personen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Zu meiner Linken Dr. Gabriel Caballeros, Filmemacher, Journalist und zurzeit Lehrbeauftragter am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin. Vor mir sitzt Herr Dr. Professor Gerhard Bader, emeritierter Professor am Institut der Medizingeschichte der Charité in Berlin. Guten Abend, Gabriel. Guten Abend, Gerhard. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute hier bei uns seid.
Ja, ein Menschenversuch. Man nennt ihn auch Humanexperiment. Ist ein wissenschaftliches Experiment an einem oder mehreren Menschen. Bei der Zulassung neuer Medikamente spielen Menschenversuche bis heute eine Rolle. Sie stehen allerdings als letztes Glied in einer Kette, wo am Anfang der Tierversuch ist und auch nur freiwillig Menschen dran teilnehmen an Studien. Was ist aber, wenn Menschenversuche an Menschen unternommen werden, die sich nicht freiwillig dafür bereit erklärt haben oder die bewusst uninformiert gelassen werden? Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Länder, auch unterschiedliche historische Kontexte. Nichtsdestotrotz geht es in beiden Fällen um unfreiwillige Menschenversuche. Einmal in Guatemala Ende der 40er Jahre und einmal in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus. Wir wollen es aber nicht darauf begrenzen. Wir werden auch fragen, in welcher Traditionslinie Menschenversuche stehen und was heute die Herausforderungen und die Schwierigkeiten von Medizin sind und ob es da nicht sogar auch noch Kontinuitäten gibt.
Gabriel, hallo, guten Abend, willkommen. Wir reden erstmal über Guatemala, wie bereits angekündigt. Wir wollen versuchen, die Geschichte von hinten erstmal aufzurollen und vielleicht ein bisschen zu gucken, was der Kontext war. Die US-amerikanische Wissenschaftlerin Susan Reverby entdeckt im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten über Syphilis-Experimente in Tuskegee, Alabama, dass zwischen 1946 und 1948 die US-Behörde für Gesundheitswesen unter anderem, aber federführend von dieser Behörde, Humanexperimente in Guatemala mit verschiedenen Gruppen der Bevölkerung in dieser Zeit durchgeführt worden sind. um unter anderem die Wirkung von Penicillin, aber auch von anderen Medikamenten bei der Behandlung von Geschlechtskrankheiten zu testen. Als dieser Fall bekannt worden ist, im Oktober in 2010, Hillary Clinton entschuldigte sich offiziell und im Rahmen der US-Regierung gegenüber der guatemaltekischen Regierung für diese Experimente und versprach eine weitgehende Untersuchung, um diesen Sachverhalt zu klären. Daraufhin im März 1911 reichen zwei verschiedene Anwaltskanzleien aus den USA eine Sammelklage in Washington ein, womit sie dann Entschädigung für die Opfer und von diesen Experimenten und ihre Familien fordern. Wo steht gerade diese Klage? Was ist dann momentan der Stand?
Also, ja. Zurzeit, soweit ich weiß, kam sogar von Seite der amerikanischen Regierung auch, dass eine Entschädigung nicht so erwarten steht, letztendlich. Also die wollen nicht wirklich eine Entschädigung an die Opfer direkt auszahlen. Die möchten eine Entschädigung an das Land geben, also an Guatemala, an die Regierung, an das Land an sich. Um ein bisschen die Gesundheitssystem zu befördern halt. Und das ist immer das Heikle daran, weil ein Land wie Guatemala ist ein sehr korruptes Land auch.
Ja, aber lass uns mal jetzt konkret über diese Experimente reden. Mhm. Also was sind das für Experimente gewesen, die da durchgeführt worden sind und mit welchen Zwecken beziehungsweise welche Gruppen von Personen wurden davon betroffen?
Mhm. Okay, also die Geschichte fängt schon einige Jahre davor an. In den USA selbst gab es Menschenversuche in afrikanische Häftlinge, also Jahre davor, in den 40er Jahren. Und dann sind sie gestoßen halt an eine Grenze, wo einige Sachen bekannt worden sind, wo die Ethikfrage in der Öffentlichkeit kam und auch in der Politik. Und wo die Wissenschaftler sich damit getroffen haben, mit der Tatsache, dass sie diese Experimente nicht weiter in den USA durchführen könnten. Und dann gab es in Guatemala in diesem Jahrzehnt halt, 1944 gab es eine Revolution, eine soziale Revolution in das Land. Kam an der Macht so eine, nicht eine linke Regierung, aber so eine demokratische Regierung, eigentlich demokratisch gewählt. Es war ein Moment von Umschwung in Guatemala. Und einige Ärzte Guatemalas haben sich auch dafür bereit erklärt, mit der US-amerikanischen Wissenschaftler, dass diese Experimente in Guatemala durchgeführt werden. Die Personen, die davon betroffen sind, sind meistens Soldaten von der Armee, auch Prostituierte, auch psychisch kranke Menschen, Waisenkinder. Und die das Sagen hatten, waren die Offiziere und die Ärzte.
Und was hatten die guatemaltekischen Ärzte bzw. Offiziersriege davon? Also war es eigentlich so, dass es keinen Interessenskonflikt gab oder gab es so einen großen Fortschrittsglauben, dass sie geglaubt haben, wir müssen jetzt irgendwie den US-Amerikanern bei ihren Erkenntnissen behilflich sein?
Das war das Versprechen ja auch. Ne? Guatemala hat auch eine lange Tradition und die USA, wie wir wissen, haben eine Beziehung als Länder halt, wo Guatemala sowie andere Länder der Welt und Lateinamerikas im Besonderen, die USA sich unterwerfen halt. Ne? Und gerade, ja, es gab so ein bisschen Versprechen, ja, wir werden auch ein bisschen die Wissenschaft in Guatemala befördern und so weiter durch diese Experimente und auch eure Soldaten, die auch an Syphilis oder Gonorrhoe leiden, auch kurieren halt auch.
Aber lass uns mal jetzt vielleicht über genau dieses Verfahren, über diese Experimente an sich. Wie wurden sie dann durchgeführt?
Syphilis oder Gonorrhoe lassen sich nicht einfrieren, oder ließen sich nicht einfrieren halt. Und das meinte ich auch. So, natürliche Methode war Geschlechtsverkehr mit infizierten Prostituierten. Diese künstliche Methode bestand daran, aus infizierten Prostituierten, infizierten Menschen halt, mit der Spritze ein bisschen rauszunehmen, ein bisschen von dieser Eiter eigentlich, was da entsteht. Und das wurde anal, also im Rektum halt eingespritzt oder an den Augen zum Beispiel auch. Es wurde an die Penisse von den Soldaten oder der psychisch Kranken auch gekratzt und darauf geschmiert halt diese Eiter mit der Krankheitserreger. Also es gab verschiedene Methoden. Also das ist einfach unvorstellbar, was da passiert ist. Ja.
Also es ist, soweit ich weiß, nur eine ganz kleine Gruppe von diesen infizierten Personen tatsächlich behandelt worden, um halt eben halt die Wirkung von diesen Medikamenten nochmal genauer zu testen, nochmal zu gucken und so. Ja. Aber die größte Mehrheit davon wurde eigentlich nach dieser Inokulation gar nicht behandelt.
Gar nicht mehr.
Und sie wussten gar nicht, was mit ihnen unternommen worden ist, so dass sie dann entlassen worden sind, mehr oder weniger, und sie dann ihre Frauen angesteckt haben, beziehungsweise dann Kinder halt mit der Krankheit auf die Welt gekommen sind.
Genau.
Also es ist eigentlich ein Problem, was sich über mehrere Generationen jetzt hinzieht.
Die Frau hatte zahlreiche Facetten. Tina Modotti. Sie war professionelle Fotografin, Schauspielerin in Hollywood, sie ging in der Künstler- und Literatenszene ihrer Zeit ein und aus, kannte Frida Kahlo, Diego Rivera, Edward Weston und Anna Seghers. Sie war kommunistische Aktivistin und wahrscheinlich auch Spionin für Moskau. Eine politische Ikone und für viele, die sich im letzten Jahrhundert der Frauenemanzipation verschrieben haben, ein Vorbild. Der spanische Illustrator und Designer Ángel de la Calle hat Tina Modottis Leben in Form einer Graphic Novel nachgezeichnet. Sein Buch Modotti, eine Frau des 20. Jahrhunderts, ist kein großes, farbiges Comicalbum. Auf gut 270 Seiten ist es vielmehr eine spannende, vielschichtige, biografische und autobiografische Erzählung, bestehend aus tollen Schwarz-Weiß-Zeichnungen und Sprechblasen. Der Text wurde von Timo Berger in ein sehr lesenswertes Deutsch gebracht. Mit einem Mordanschlag setzt die Handlung ein. 1927 wurde der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Mexikos mit zwei Revolverschüssen niedergestreckt. An seinem Arm war Tina Modotti. Lange wurde darüber gerätselt, ob sie den Anschlag mit viel Glück überlebt oder ob sie vielleicht mit dem Mörder unter einer Decke gesteckt hat. Immerhin existierten in den politischen Zirkeln jener Zeit zahlreiche Querelen, Streitigkeiten zwischen rechts und links und zunehmend auch zwischen den einzelnen Fraktionen der Linken wurden nicht selten gewaltsam ausgetragen. Ángel de la Calle füllt die vielen Leerstellen, die vielen unbekannten oder verschütteten Details aus Tina Modottis Leben mit vorsichtigen Mutmaßungen. An manchen Stellen positioniert er sich, an anderen bleibt er vage, so auch im Fall des Mordanschlags. Für die Darstellung wählt Ángel de la Calle eine sehr naturalistische Form. Personen der Zeitgeschichte und historische Gebäude können fix erkannt und unmittelbar zugeordnet werden. Dabei spielt der Zeichner mit den Motiven. Den Eiffelturm unterteilt er beispielsweise vertikal in 5 Abschnitte, an denen quasi zeitlich versetzt ein Flugzeug vorbeifliegt. Diese Seite des Buches vermittelt den Eindruck einer zeitlichen Abfolge, die dennoch als ein einziger zeitlicher Moment wahrgenommen wird. Darüber hinaus wird viel zitiert. Picasso, Georges Gross, Diego Rivera natürlich und viele mehr. Kunsthistoriker und allgemein an Geschichte interessierte Leser werden ihre Freude daran haben. Vorherrschende Strichführung in der Graphic Novel ist die Freihandschraffur. Schwarzer Strich auf weißem Papier. Sehr einfach und sehr effektiv. Und weil de la Calle diesen Stil konsequent umsetzt, findet man an einer Stelle des Buches sogar eine Seite mit 14 komplett ins Schwarze schraffierten Bildkästchen, in denen eine Bettszene dargestellt wird. Oder vielleicht sollte man besser sagen, nicht dargestellt wird. Eingebettet ist Tina Modottis Lebensgeschichte übrigens in eine Rahmenhandlung, in der sich der Autor Ángel de la Calle selbst ins Bild setzt. Fasziniert von den wenigen Fakten, die er anfangs über Modotti weiß, beginnt er eine Recherche. Indirekt erzählt er sogar seine eigene Geschichte als Zeichner sowie die Geschichte seiner Freundschaft mit dem mexikanischen Schriftsteller Paco Taibo, den er unter anderem bei der Organisation der Semana Negra, des wichtigsten spanischen Treffens für Kriminalliteratur, unterstützt. In den Begegnungen mit Taibo finden sich auch weitere Querverweise zur Populärkultur und zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. In einer fantastischen Sequenz sieht man de la Calle und Taibo im berühmten Chelsea Hotel in Manhattan in der Gestalt zweier Superhelden aus der US-amerikanischen Comicliteratur. Als Bruce und Kent, also quasi als Batman und Superman-Inkarnationen, spielen die beiden die jahrzehntealten Kämpfe zwischen Stalinisten und Trotzkisten noch einmal durch. Darüber hinaus diskutieren sie auch über den Einfluss der USA auf die Staaten Lateinamerikas. Und sie stellen fest, dass sie, die Superheroes, die Idole der Kindheit, an der Ermordung von Che Guevara und den Attentaten auf Fidel Castro beteiligt waren. Die Geschichte der verschiedenen linken Bewegungen wiedergespiegelt in der Populärkultur und von dort wieder zurückgeworfen auf die Lebensgeschichte der Tina Modotti. Eine tolle Erzählstruktur, in die man sich bei Angel de la Calle da vertiefen kann. Erschienen ist das Buch Modotti, eine Frau des 20. Jahrhunderts, im Rotbuch Verlag. Es kostet 16,95 Euro.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja.
Guten Abend, muy buenas noches, zur dritten Ausgabe von Onda Viva, live hier aus unserem Studio in der Köpenicker Straße mit dem Titel Atenco überall, düstere Perspektiven für die Menschenrechte in Mexiko. Zu Gast im Studio sind Alejandro und Antonio Cerezo, die diesjährigen Preisträger des Aachener Friedenspreises. Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Und durch die Sendung führen euch Wolf-Dieter Vogel und Angela Isfording, an der Technik Ute Löning. Hallo Foggi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Wir werden das Interview auf Spanisch führen und für euch zusammenfassend übersetzen. Wir hoffen, dass es klar rüberkommt und dass ihr alles gut verstehen könnt. Falls ihr die Sendung nicht ganz im Livestream hören könnt, gibt es auch die Möglichkeit, sie ab dem späteren Abend oder auch die nächsten Tage, Wochen von unserer Webpage als Podcast runterzuladen.
Wir hören, sehen und lesen es längst sogar in den hiesigen großen Medien. In Mexiko herrscht Krieg. Mindestens 70.000 Menschen wurden ermordet, 3.000 bis 10.000 sind verschwunden und unzählige mussten ihre Heimat verlassen, seit Präsident Felipe Calderón im Dezember 2006 seine militärische Offensive gegen die Kartelle begonnen hat. Der NPLA-Pressedienst Punal hat immer wieder über diesen sogenannten Drogenkrieg geschrieben. Über Onda konntet ihr Radiobeiträge darüber hören. Dort berichteten wir auch über die zahlreichen Angriffe auf indigene und soziale Aktivistinnen und Aktivisten, auf Journalistinnen und Journalisten sowie auf Menschenrechtsverteidiger, die ins Fadenkreuz geraten sind. Nicht nur Kriminelle sind für solche Angriffe verantwortlich. Im Gegenteil, häufig verschwinden Menschen in den Händen des Militärs. Immer wieder sind staatliche Sicherheitskräfte für Morde verantwortlich. Bei uns im Studio von Onda Viva sind heute Antonio und Alejandro Cerezo. Die beiden sind Mitglieder der mexikanischen Menschenrechtsorganisation Comité Cerezo, das sich insbesondere mit Angriffen auf soziale und indigene Aktivistinnen und Aktivisten sowie auf Menschenrechtsverteidiger beschäftigt. Sie haben selbst erleben müssen, was es heißt, von staatlichen Kräften terrorisiert zu werden. Im Jahr 2001 wurden sie sowie ihr Bruder Hector und der indigene Mitstreiter Pablo Alvarado Flores verhaftet, weil sie angeblich an einem Sprengstoffanschlag in Mexiko-Stadt beteiligt gewesen sein sollen. Beweise gab es keine. Im Berufungsverfahren wurde Alejandro im Jahr 2005 freigesprochen, die anderen saßen bis 2009 im berüchtigten Hochsicherheitstrakt Altiplano. Mit den beiden wollen wir heute über den Krieg, die Situation der Menschenrechte und die kommenden Herausforderungen für die mexikanische Linke sprechen. Aber zunächst will ich Alejandro und Antonio Cerezo bitten, dass sie uns ihre Arbeit vorstellen.
Pues bueno, somos una organización de derechos humanos con 11 años de trabajo y una de las actividades fuertes que realizamos es la documentación.
Also Sie sind eine Menschenrechtsorganisation, die sich in erster Linie oder eine ihrer wichtigen Aufgaben ist es, Fälle von Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, insbesondere Fälle von Verschwinden lassen oder von extralegalen Hinrichtungen, wie das schlecht übersetzte deutsche Wort dafür ist, also Morde von staatlichen Kräften, die jenseits gesetzlicher Regelung stattfinden.
Sí, acompañamos y formamos el Comité Jurídico y de Derechos Humanos del Movimiento Estudiantil 132. Hemos acompañado y formado también a la Comisión de Documentación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Also sie sind aktiv in den im Moment wichtigen Bewegungen in Mexiko. Da eine Bewegung ist die Friedensbewegung, die sich im vergangenen Jahr gegründet hat. Da sind sie in der Kommission, der juristischen Kommission für Menschenrechte, wo es auch um die Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen geht, in der Friedensbewegung. Und dann auch in dem juristischen Komitee zur Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen der Bewegung Yo Soy 132, eine Studentenbewegung, die sich vor einem halben Jahr im Zuge der Wahlen gebildet hat und die einen sehr wichtigen Faktor in den Wahlen auch gespielt hat, die sich gegen Wahlbetrug und gegen die Medienkonzerne in Mexiko organisieren. Außerdem sind sie aktiv in verschiedenen anderen Regionen Mexikos, in verschiedenen Bundesstaaten, in Chiapas, Michoacán, Hidalgo und Guerrero. Ne? Veracruz, Entschuldigung.
Mexiko hat einen neuen Präsidenten, der im Dezember die Macht übernehmen wird. Enrique Peña Nieto, wir haben das eben schon im Interview erwähnt. Was erwartet ihr, was erwarten Sie von dem neuen Präsidenten? Viele Menschen hoffen, dass er das Militär zurückziehen wird. Manche denken, er kann vielleicht besser mit den Narcos verhandeln. Was sind Ihre Erwartungen an Enrique Peña Nieto?
Bueno, nosotros pensamos que es necesario recordar siempre el pasado. Y que ningún pueblo puede olvidar hechos que le atañen a su historia y a su memoria lejana y reciente. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Ya, also kein Volk sollte seine Vergangenheit vergessen und die Vergangenheit ist leider auch noch nicht allzu lange her. Enrique Peña Nieto war vorher der Gouverneur des Bundesstaates Mexiko, del Estado de México, und als solcher verantwortlich für die Repression gegen die Bevölkerung von San Salvador Atenco. Manche mögen sich erinnern, das war eine Gemeinde gewesen, die haben sich ursprünglich gegen den Bau eines Flughafens zusammengeschlossen, haben sich dann weiter politisch engagiert. Und es kam dann 2006, Wolf-Dieter, war die, ja, cuando fue la represión? 3. und 4. Mai 2006 kam es zu einer unglaublichen Repression gegen die Bevölkerung. Im Laufe dieser Repression sind 26 Frauen vergewaltigt oder sexuell belästigt worden von Polizisten. Zwei Menschen wurden hingerichtet viele Menschen wurden auch verhaftet. Enrique Peña Nieto hat nie öffentlich zugegeben, dass es ein grauenhafter Fehler war. Im Gegenteil, er hat eigentlich immer gesagt, das war alles rechtmäßig. Und insofern, die Geschichte sollten wir nicht vergessen, weil das ist der zukünftige Präsident von Mexiko. Also ich habe nochmal gefragt, ob denn die Hoffnung, diese wahnsinnige Hoffnung einiger Menschen in Mexiko, dass vielleicht Enrique Peña Nieto besser mit der Mafia verhandeln kann, ob denn da was dran ist. Die Antwort darauf ist...
Es ist eine Vision del sentido común. Pero lo que notamos es que Peña Nieto va a profundizar las reformas neoliberales en el país, que necesita de la violencia para despojar a los pueblos de sus territorios e imponer proyectos transnacionales.
Er würde auf jeden Fall, Enrique Peña Nieto steht dafür, das neoliberale Modell in Mexiko weiter voranzutreiben, also den Ausverkauf des Landes an transnationale und große Unternehmen. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich viele auch der Einsätze, die geschehen, richten sich auch oder dienen auch transnationalen Unternehmen dadurch, dass sie halt gegen Bevölkerung geht, die diesen Unternehmen im Wege stehen.
Un poco hay que preguntar quiénes son los beneficiarios de esa violencia que se realiza y en algunos casos que hemos documentado son y han sido las empresas transnacionales.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.